Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute hörst du einen Podcast mit Dr. Anke Steuerer und Dr. Johanna Harris aus dem Bundesvorstand des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen zum Thema Blackbox, Kinder- und Jugendarztpraxis. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Klinisch Relevant Podcast zu Folge 6 im Blackbox Praxis Podcast zusammen mit Anke Steuerer und Johanna Harris. Schön, dass ihr wieder da seid.
Hallo Kai.
Hallo Kai.
Wir sind ja auf dem Weg, eine Niederlassung im pädiatrischen Bereich durchzusprechen. Wir sind mittlerweile in Folge Nummer 6. Anke und Johanna, ihr seid im Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte aktiv und ihr seid beide selber auch niedergelassen. Das heißt, ihr seid absolute Experten, was das betrifft. Wir haben schon viele Sachen besprochen. Heute geht es so ein bisschen in die Hardware rein, also in die Praxisausstattung, die wir besprechen wollen. Also was brauche ich an Ausstattung, um eine kinderärztliche Praxis vernünftig laufen zu haben? Und es geht auch nochmal um das Thema Patientenmanagement. Also wie kann ich vielleicht die Patientinnen und Patienten führen, wie man so schön sagt. Wollen wir mal mit der Ausstattung, mit der Hardware anfangen? Das ist ja jetzt erstmal gar nicht so trivial, nämlich man hat jetzt vielleicht die Praxisräume, aber um Untersuchungen durchführen zu können, um die Patienten vernünftig zu versorgen, brauche ich natürlich einiges an Material, einiges an Geräten. Was braucht es denn da so in einer Kinderarztpraxis?
Also um das vielleicht mal ein bisschen zu strukturieren, denkt man bei den Kinder- und Jugendarztpraxen natürlich immer an Vorsorgen. Das ist ein recht großer Teil unseres alltäglichen Tuns. Und da ist vor allem natürlich die Gewichts- und Größenmessung immer ganz zentral. Da ist super wichtig, dass man geeichte Wagen hat. Also es reicht jetzt nicht, wenn man einfach die von zu Hause mitnimmt und sagt, das passt schon, das Pi mal Auge passt, das ist in Ordnung so, ich will auch nicht mehr wiegen, sondern es müssen tatsächlich geeichte Wagen sein, die zum einen für die Babys gut geeignet sind mit einer Liegeschale, zum anderen aber auch am besten natürlich welche zum Draufstellen für die größeren Kinder. Man braucht ein Maßband, um den Kopfumfang zu messen und natürlich eine Skala zum Größe messen. Die gibt es zum einen direkt teilweise an den Wagen dran, teilweise zum Hinlegen, aber für die Großen dann auch zum Stellen. Das ist jetzt das erste Mal. Dann braucht man eine Lampe, um sozusagen die Augen im durchfallenden Licht zu überprüfen und den Brückner-Test ab der U4 zu machen. Und dann, wenn man sich in der Zeit ein bisschen vorarbeitet, braucht man, wenn die Kinder zu der U2 zum Beispiel zu uns kommen und das Neugeborenen-Screening irgendwie doch noch nicht abgenommen wurde, dann das Equipment zum Abnehmen. Man braucht ein Pulsoximeter für die Sättigungsmessung, wenn die noch nicht erfolgt ist in der Klinik. Eventuell ein OAE-Gerät, um die Hörleistung zu testen. Das ist aber kein Muss. Und auch das Sonogerät für das berühmte Hüftsono zu U3. Muss nicht unbedingt sein, werden wir später nochmal kurz erwähnen, aber natürlich ist ein Sonogerät eigentlich in der Praxis schon wirklich eine sehr gute Sache. Ab der U7a macht man dann die Sehteste, die sind wieder verpflichtend mit Sehtafeln, da wird immer einäugig getestet, wie gut man sehen kann im 3 Meter Abstand. Am besten sind es die Lea-Tests mit verschiedenen Symbolen oder ab der 2. Klasse ungefähr die Sloan Ladders oder den HOT, HOT-Test. Dann gibt es noch die netten Karten, die wir vielleicht noch alle kennen mit der Katze, dem Stern und dem Auto, um die räumliche Sehfähigkeit zu testen. Sogenannte Stereotests. Das unter anderem ist es der Langtest. Und ab der U8 dürfen die Kinder zeigen, wie gut sie hören. Da braucht man ein Audiometer mit mindestens 5 Prüfsequenzen. Und dann auch im Rahmen der Vorsorgen kann man natürlich den Blutdruck messen, sollte vielleicht einen Reflexhammer haben, eine Hochtonrassel, ein Orchidometer, also die kleinen Kügelchen, um das Hodenvolumen zu testen, und ein TÜMP-Gerät für die Beweglichkeit des Trommelfells und natürlich über jedem Baby Platz Wärmelampen. Und bevor man jetzt anfängt, da eine Riesenliste zu machen, kann man sich einmal im BVKJ-Shop umschauen. Da sind nämlich viele dieser Equipments einfach auch zu sehen und zu finden.
Das wäre jetzt eine Frage von mir gewesen. Wie kriegt man denn da überhaupt das ganze Equipment zusammen? Also gibt's da Kataloge oder so? Das ist natürlich eine gute Antwort. Eine andere Frage, die ich habe, ist, ist es erforderlich, zum Beispiel die Ultraschallgeräte dann auch bei den KV'n anzumelden und da so eine Art, ja, Qualitätsmanagement zu betreiben?
Ja, auf jeden Fall. Also die Sonographie ist ja jetzt kein verpflichtender Bestandteil der Vorsorgeuntersuchung. Das ist ja eigentlich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung nur die Hüftsonographie, wo das vorkommt. Und man kann natürlich, wenn man jetzt sich nicht für eine Sonographie entscheidet, kann man auch sagen, man schickt das Kind für die Hüftsonographie in eine zum Beispiel orthopädische Praxis oder in die Klinik. Wenn man sich aber tatsächlich für ein Sonographiegerät entscheidet, dann ist es tatsächlich so, dass man zum einen mal seine eigene Qualifikation nachweisen muss. Man muss ausreichende Mengen von Sonographien der jeweiligen Kategorie durchgeführt haben, muss das auch, meistens sind das Bestandteile der Facharztprüfung, tatsächlich nachweisen. Man kann aber sich auch noch weiter qualifizieren und zusätzliche sonografische Kompetenzen nachweisen, zum Beispiel für die Schilddrüsensonographie oder Gelenke oder Thorax oder Herz oder wie auch immer. Und dann braucht man also zusätzlich aber auch noch ein Gerät, das allen Qualitätsanforderungen entspricht. Da gibt es ganz genaue Vorgaben, das kann man in den einzelnen kassenärztlichen Vereinigungen ganz genau nachlesen. Und dann wird so ein Follow-up auch immer wieder überprüft. Da wird eine sogenannte Konstanzprüfung durchgeführt. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann entweder Bilder einreichen und dann überprüft sozusagen die KV für einen, ob die Qualität in Ordnung ist. Oder man reicht Wartungsprotokolle alle 24 Monate ein und kann damit dann auch dem Ganzen Genüge tun. Die Wartungsprotokolle werden in der Regel von den Vertrieben, die die Sonographiegeräte vertreiben, durchgeführt und dann auch bestätigt, was man auch unbedingt empfehlen kann.
Die haben natürlich ein Interesse daran, dass sozusagen die Geräte, die bei ihnen gekauft werden, dann auch weiter benutzt werden. Und bevor man sich jetzt durch die KV-Vorgaben durcharbeitet, kann man auch einfach mal versuchen, seinen Sono-Verkäufer zu fragen, sag mal, was muss ich denn machen, um das Sono-Gerät bei der KV zu registrieren? Und zumindest in meinem Fall war das sehr hilfreich, weil ich mich da ein bisschen doof angestellt habe.
Aber das gilt jetzt halt nur für solche, ja, komplexen Untersuchungsgeräte wie jetzt die Sonographie, oder gilt das auch zum Beispiel für die Waage oder für andere Messgeräte? Nee.
Doch, es ist tatsächlich so. Wir haben noch eine ganz alte Waage, so eine mechanische Waage, und die muss tatsächlich regelmäßig zum Eichen gebracht werden. Die ist aber tatsächlich von so guter Qualität, dass es mich irgendwie dauert, sie wegzuschmeißen. Also jetzt keine elektronische, moderne Babywaage, die geeicht ist. Und die bringen wir alle paar Jahre brav ins Eichamt und dann kriegen wir wieder so ein neues Papperle drauf. Das ist ein bisschen antik tatsächlich. Aber wie gesagt, also die habe ich noch von meinem Vorgänger und irgendwie denke ich mir, die ist nach wie vor tipptopp. Warum soll ich die wegschmeißen? Auch so ein bisschen nachhaltig, solche Sachen natürlich auch zu bewahren.
Aber jetzt für andere Ausstattungen, du kommst ja nochmal zu den anderen Ausstattungen, wäre mir nicht bewusst, dass man die dann sozusagen prüfen lassen muss.
Doch, das Audiometer.
Genau, das.
Beim Audiometer haben wir genau das gleiche Thema. Die Audiometer müssen auch regelmäßig gewartet werden. Und das sind in der Regel auch eben irgendwelche Servicetechniker oder teilweise eben kann man bei den Firmen die Audiometer einschicken. Dann werden die gewartet und dann kriegt man Prüfprotokoll und das muss man auch der KV gegenüber vorlegen. Das bezieht sich natürlich immer nur darauf, wenn man gesetzlich krankenversicherte Patienten, also sprich diejenigen, die man über die KV abrechnet, behandelt. Wenn man rein privatärztlich tätig wäre, dann müsste man das in dem Umfang nicht machen. Und was bei der Sonographie noch so ein bisschen als kleines Goodie dazu kommt, man kriegt auch regelmäßig Schreiben aus der KV, dass man so alle paar Jahre die Qualität der eigenen Arbeit beweisen muss. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, lästig, aber natürlich auch, was die Patientensicherheit betrifft, vielleicht auch in meinem einen oder anderen Fall gar nicht so schlecht. Zum Beispiel die Hüftsonographie wird regelmäßig gecheckt, am Anfang relativ häufig, dann werden die Prüfabstände seltener. Trotzdem geht einem immer der Puls hoch, wenn man dieses schöne Schreiben bekommt mit einer Liste von Patienten. Und dann soll man die Bilder alle brav einreichen, weil es sind natürlich immer zwei oder drei dabei, die getobt haben während der Untersuchung. Das sind ja alles immer so 4-5 Wochen alte Säuglinge. Und es macht dann immer schon so ein bisschen Stress, die Bilder einzureichen und zu hoffen, dass die Qualität halt auch so ausreichend war, dass man ohne irgendwelche weiteren Nachschulungen oder Ähnliches das weiter abrechnen kann.
Gibt es denn noch andere Geräte, die man braucht in der Kinder- und Jugendarztpraxis? Also wie ist es zum Beispiel mit EKG-Geräten oder LUFU-Untersuchungsgeräten?
Also man braucht nicht zwingend eine Spirometrie oder ein EKG. Wir haben jetzt zum Beispiel in Bayern hier so einen AOK-Kinderarztvertrag. Da ist zum Beispiel Bedingung, dass man ein EKG-Gerät besitzt. Also da gehört es, wenn man in dem Vertrag mitmachen möchte als Arzt, da gehört es dazu. Aber ansonsten ist tatsächlich weder eine Spirometrie noch ein EKG verpflichtend. Tatsächlich ist es natürlich super hilfreich, diese Geräte zu haben und die sinnvollerweise auch zu verwenden.
Ja. Und was ich auch fragen wollte, was ja auch häufig mal passieren kann, oder was heißt häufig, was mal passieren kann, ist ein Notfall in der Kinderarztpraxis. Wie ist es mit so einem Notfallkoffer? Gehört der dazu in der Praxis? Habt ihr sowas auch? Ja, wahrscheinlich schon.
Ja, auf jeden Fall. Also vielleicht kann ich ja kurz erzählen, dass wir in der Praxis auch allergologisch relativ viel tätig sind und sogenannte Hyposensibilisierungen machen. Und dafür allein schon ist es eigentlich ein absolutes Muss, einen Notfallkoffer zu besitzen natürlich. Aber es gibt natürlich viele andere Notfälle, die auftreten können. Und wir haben ja alle eine sehr umfangreiche intensivmedizinische Ausbildung im Rahmen unserer Klinikzeit hinter uns. Und ich glaube, je jünger man in der Praxis ist, umso wichtiger möchte man auch alle diese Dinge möglichst um sich rum haben. Je länger man dann von der Praxis weg ist und je seltener man diese Notfälle gehabt hat, umso eher ist man dann so ein bisschen entspannter und dann schlägt es wieder zu. Und man hat tatsächlich mal einen echten Notfall, der wirklich so vital bedrohlich war. Und dann beschließt man, dass man wieder unbedingt noch zusätzlich Dinge anschaffen möchte. Wobei der Notfallkoffer auch sehr variabel aussehen kann. Viel wichtiger als der Inhalt ist ganz, ganz sicher, dass das ganze Team extrem gut geschult ist und dass man all das, was man in dem Notfallkoffer hat, auch perfekt bedienen kann und beherrschen kann. Und zum Beispiel so Sachen wie Intubationen, wirklich so mit Tuben, wie man das so aus der Intensivstation mit den Intensivschwestern kennt, die einem das alles anreichen und alles perfekt können. Das ist natürlich in der Praxis ein völlig anderes Setting. Man hat medizinische Fachangestellte, die im Leben noch nie eine Intensivstation von innen gesehen haben und das alles gar nicht kennen. Das heißt, man braucht unbedingt ein gutes Setting, damit das eben dann trotzdem für den Patienten absolut sicher verläuft.
Das heißt, wenn man das ein
bisschen... Entschuldigung. Es gibt statt einem Koffer ist vielleicht auch eine Einrichtung von Modulen ganz sinnvoll, dass man nicht mit einem riesen Koffer durch die Gegend läuft, sondern das gab es mal in der Moki einen ganz tollen Artikel, wo empfohlen wurde, zum Beispiel einen Koffer oder eine kleine Box Anaphylaxie einzurichten, eine kleine Box Krampfanfall, wo dann die dementsprechenden Medikamente zusammengestellt sind, damit man nicht in allen Medikamenten immer dann kramen muss und aus Versehen das Diazepam mit dem Rectodelt, was kein Notfallmedikament ist, aber verwechselt. Und da können wir auch nochmal was dann sonst in den Shownotes verlinken.
Was total klasse ist, ist auch noch ein Rucksack, in dem die kleinen Module untergebracht sind, weil der Notfall muss ja nicht unbedingt nur in der Praxis stattfinden, der kann ja auch vor der Praxis stattfinden. Also wir haben jetzt letzten Winter tatsächlich einen Menschen auf der Straße reanimiert mit unserem Praxisteam und sind dann mit unserem Rucksack darunter gesaust. Und es war wirklich gut, dass wir den einfach nur aufmachen mussten und dann alles eigentlich so parat hatten.
Das heißt, zusammenfassend nochmal, angenommen, man wäre totaler Anfänger und würde sich ganz frisch niederlassen, dann wäre jetzt ein mögliches Vorgehen, dass man zum Beispiel auf der Internetseite vom BVKJ guckt und sich so eine Liste mal anschaut, was die ganze Ausstattung, was die ganze Hardware betrifft, anschaut. Und da gibt es dann auch Empfehlungen oder Verlinkungen zu Artikeln, die man da bestellen kann, oder?
Muss man BVKJ-Mitglied zu sein, um einen Preis angezeigt zu bekommen. Aber es sind auf jeden Fall Angebote, zum Beispiel für ein Pulsoximeter, ein Audiometer, ein Sehtest da mit drin.
Das Wichtige ist auch, gerade wenn wir jetzt über Pulsoximeter und Audiometer und solche Sachen reden, dass man natürlich immer dran denkt, dass das für die Kinder auch vom Alter her passend geeignet sein muss. Also nur die Clippies am Finger, die sind zwar nett für die großen Jugendlichen, die man hat, die man relativ günstig bekommen kann, aber leider Gottes ist für uns ja tatsächlich viel relevanter, dass wir die Pulsoximeter für die ganz kleinen Säuglinge haben, und da steigt der Preis dann rasant nach oben.
Wie ist das mit dem Laborequipment? Weil das spielt ja sicherlich auch eine große Rolle in der Kinder- und Jugendpraxis. Mit was muss man da so rechnen?
Also die Laborabnahmen sind ja glücklicherweise nicht so häufig, oder manche werden es vielleicht vermissen, wie in der Klinik. Also es wird definitiv nicht jedem Patienten, der da durch die Tür kommt, Blut abgenommen. Aber es ist auf jeden Fall schon täglich der Fall. Das kann man zum Beispiel im Behandlungsraum machen oder auch in einem anderen Raum mit so einem Blutabnahmestuhl, der sich für größere Kinder und Jugendliche so ein bisschen bewährt hat. Und ansonsten braucht man für das Halten des Kindes auf dem Arm der Mama im Grunde eine Unterlage, ein großes Handtuch, dann natürlich den Stauschlauch und so weiter. Es gibt Praxen, die ein Pflaster mit der Anästhesie lokal kleben für die Blutentnahme, die Kinder dann nochmal rausschicken und dann später abnehmen. Das ist aber kein Produkt, das man als Praxisbedarf beziehen kann. Das muss man dann selber zahlen. Bei uns ist es eher der halbe Traubenzucker, den das Kind dann vorher bekommt, um da ein bisschen abgelenkt zu sein beim Pieks. Sämtliches Equipment wie Kanülen, Butterflies, die Blutröhrchen kann man über Praxisbedarf bestellen. Das heißt sozusagen, dass man dafür nichts zahlen muss, sondern dass das von der KV einem geliefert wird. Auch Kinderpflaster zum Beispiel sind da dabei. Und ein wichtiges Ding, was ich bei der Blutentnahme immer noch gerne sage, ist die optimale Vorbereitung. Man hat meistens nicht zwei Helferinnen, sondern nur eine, und muss dann wirklich gut alles vorbereiten, damit nicht das schreiende Kind dann blöderweise mit dem Fuß dann die Blutröhrchen umkippt, die man da mühsam gerade rausgedrückt hat. Der Vorteil ist in der Praxis, dass man seltenen Zugang braucht. Also man hat sicher im Notfallmodul einen Zugang, aber dass man in der Praxis tatsächlich jetzt alltäglich Zugänge legt und dafür ein extra Pflaster braucht, ist nicht so. Ne? Und in Bezug auf die Laborwerte, wenn du da noch wissen wolltest, im Grunde sind wir frei zu entscheiden, welche Werte wir abnehmen. Eventuell mit eurem Labor sprechen, was da möglich ist. Aber im Gegensatz zu Erwachsenen werden bei Kindern und Jugendlichen auch Werte wie Vitamin D oder Ferritin gezahlt. Muss sich natürlich medizinisch vertreten lassen. Und es gibt bei einer sparsamen Abnahme von der Kassenärztlichen Vereinigung einen sogenannten Laborbonus. Der liegt im meist dreistelligen Bereich, wo man dafür belohnt wird, wenn man wenig Labor abnimmt. Aber ob es das dann es lohnt, dafür eventuell den Verdacht auf Zöliakie weiterzuschicken oder tatsächlich selber bei sich selber abzunehmen, muss jeder oder jeder für sich selbst entscheiden.
Sparsam bedeutet im Vergleich zu den anderen Kolleginnen und Kollegen?
Genau, das heißt, man weiß auch am Anfang vom Quartal noch gar nicht, wie viel man ausgeben darf, um sozusagen einen Bonus zu bekommen. Aber das Genaueres kommt dann auch noch in der Folge über, wie führt man eine Praxis wirtschaftlich.
Okay, dann lass uns doch mal diesen Bereich Praxisausstattung nochmal verlassen und zu dem zweiten Unterpunkt gehen, den wir uns nochmal überlegt haben für heute, nämlich dieses Thema Patientenmanagement, Patientenbetreuung. Was denkt ihr, was für Anfänger, für diejenigen, die so vielleicht auch aus der Klinik kommen, was da wichtig ist zu bedenken und was wichtig ist zu sagen an der Stelle?
Also tatsächlich finde ich die Organisation und Struktur mit den Patienten ganz wichtig. Und wenn wir es jetzt mal auf der anderen Seite sehen, wenn ein Patient neu zu uns in die Praxis kommt, zum Beispiel jetzt mit einem Säugling für die U3, dann bewerben wir zum Beispiel immer ganz aktiv diese Praxis-App, meine pädiatrische Praxis heißt sie mittlerweile, früher hieß sie mein Kinder- und Jugendarzt. Und die hat den großen Vorteil, dass man sich die auf sein Handy als Elternteil laden kann, können auch beide Eltern auf zwei verschiedene Handys laden. Und da werden die Kinder registriert, die Eltern registrieren sich und die Praxis wird ausgesucht und bei den Kindern wird die Krankenkasse und das Geburtsdatum hinterlegt. Und dann haben wir die Möglichkeit, über diese Praxis-App so ein Erinnerungssystem einzurichten, wo wir zum Beispiel die Eltern dran erinnern, jetzt ist wieder demnächst die U4, U5, U6 fällig, ruf doch mal oder melde dich doch in deiner Praxis oder mach in deiner Praxis schon mal den Termin dafür aus. Das entspannt deutlich, dadurch werden deutlich die vergessenen Vorsorgetermine reduziert. Gleiches gilt für die Impfungen. Das ist dann nicht an die tatsächlich stattgehabten Impfungen gekoppelt, sondern halt einfach an das Geburtsdatum des Kindes und was dann in dem jeweiligen Alter so an Impfungen gemäß DIKO sinnvoll ist. Zusätzlich kann man aber diese Praxis-App hervorragend auch benutzen, um Informationen an die Eltern rauszuschicken, zum Beispiel bezüglich Praxisurlaub, Vertretung. Dann verzweifelt der Patient nicht am ständig belegten Anrufbeantworter, wenn er einen Termin während des Urlaubs ausmachen möchte, um dann festzustellen, dass doch der Arzt gar nicht da ist. Man kann unter Umständen auch Bilder sich schicken lassen über den sogenannten Praxis-Chat. Wie man den dann benutzt und wie stark man den bespielt, das bleibt jeder Praxis selber überlassen und man kann ihn auch komplett blockieren, wenn man das nicht möchte. Und man hat aber auch die Möglichkeit der Anwendung des Kalenders. Also man kann das auch als Online-Kalender verwenden für die Buchung von Terminen. Da gibt es manche Praxen, die das ganz, ganz intensiv handhaben. Und es gibt viele Praxen, die ihre eigenen Kalender nehmen oder andere Online-Kalender nehmen. Das ist aber tatsächlich dann einfach unternehmerische Freiheit, wie man das lebt. Was man auch noch sehr schön damit machen kann, sind unter anderem auch Studien. So wissenschaftliche Studien sind letztendlich ja auch in der, also sogenannte Versorgungsforschungsstudien, sind ja auch für die Praxen ein sehr wichtiges Element, weil wir daraus ja ganz viele Informationen auch über unsere ambulant versorgten Patienten bekommen. Und es ist aber für eine Praxis immer viel Aufwand, die Eltern anzusprechen, sie zu fragen, ob sie an der Studie teilnehmen wollen, dann die Einverständnis zu unterschreiben und dann die Studie durchzuführen. Dafür gibt es zum Beispiel die Frieda- oder Froni-Studie, einmal zum Thema erstmal oder Diabetes mellitus, Typ 1 Antikörper oder familiäre Hypercholesterinämie. Und dann gibt es aber noch eine relativ smarte Variante, dass eben über die Praxis-App die Eltern informiert werden, dass die betreuende Praxis an einer Studie teilnimmt und die Krankenkasse das auch mitträgt. Und da ist zum Beispiel die U+E-Studie ein Beispiel. Da geht es um Wochenbettdepressionen. Da werden Fragebögen an die Eltern, wenn sie denn teilnehmen möchten, verschickt. Und der Arzt kriegt die Antworten vor allem dann zu sehen, also er kann sie sich anschauen, aber er kriegt vor allem eine Nachricht geschickt, wenn irgendwelche Cut-off-Points überschritten werden und eine Bedrohung für die Familie eventuell erkennbar ist und er sich unbedingt mit der Familie in Verbindung setzen sollte, um nachzufragen, ob es da Probleme gibt. Also schon ein sehr umfangreiches Modul, um Patienten zu betreuen.
Darf ich kurz nachfragen, wer hinter dieser App steht und ob es die bundesweit gibt oder gibt es sie nur in bestimmten
Bundesländern? Die ist tatsächlich bundesweit und die gibt es auch mittlerweile nicht nur für die Pädiater, sondern die gibt es mittlerweile auch für andere Arztgruppen mittlerweile. Die Gynäkologen nutzen sie, ich glaube die Allgemeinmediziner, Johanna, auch mittlerweile, gell?
Es war ursprünglich ein Produkt, das tatsächlich eine Firma aus München entwickelt hat in Zusammenarbeit mit mehreren bayerischen Kollegen. Auch aus Augsburg waren einige ganz aktiv aus Nürnberg. Und die haben das sozusagen im Selbsttest dann immer weiterentwickelt und dann in die Breite getragen. Und inzwischen sind Tausende von Familien da registriert, einige hundert Praxen. Und es wird im Alltag von vielen als tatsächlich sehr entlastend beschrieben. Nicht zusätzliche Arbeit, sondern eine Möglichkeit, zum einen die Patienten alle gebündelt zu informieren, zum anderen dann sie zu erinnern an bestimmte Sachen und zum dritten eben bei Anfragen einen datensicheren Weg, zum Beispiel eben für Fotos zu haben.
Die Informationen zu der App können wir ja auch nochmal in die Shownotes packen, wer sich dafür interessiert. Du hattest gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, Anke, dass man über diese Praxis-App auch ein Terminmanagement machen kann. Das ist ja, glaube ich, auch nochmal ein zentrales Thema, wenn es um Patientenführung, Patientenbetreuung geht, dass man, also wie man da überhaupt seine Terminvergabe macht. Wie macht ihr das bei euch in euren Praxen?
Also da gibt es natürlich auch wieder verschiedenste Modelle und man ist da auch frei, letztendlich seinen Kalender immer wieder zu modifizieren. Viele haben ja mittlerweile online buchbare Termine. Ist immer so ein bisschen eine Frage, welches Programm wählt man, wie glücklich ist man damit. Ich habe auch schon einige erlebt, die dann wieder gewechselt haben. Dann ist die zweite Frage, die man sich stellen muss, wie viel Zeit hinterlege ich für welche Art von Termin, also für eine Impfung, für eine Vorsorgeuntersuchung, für einen Akutversorgungstermin oder für irgendwelche weiteren Abklärungstermine. Und dann ist natürlich auch immer die Frage der Ressourcen in der Praxis. Brauche ich da zum Beispiel die Sonografie dafür? Habe ich jetzt mehrere Ärzte in der Praxis, die auf ein Gerät zum Beispiel zugreifen, dass die Termine nicht doppelt und dreifach vergeben werden, parallel mit dem gleichen Gerät? Und dann sind natürlich auch ganz wichtig immer so Dinge, wie man dann diese Termine auch erinnert. Das ist dann eben zum Beispiel auch wieder über diese Online-Programme möglich. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel speziell zum Thema Akutversorgung, hatten wir immer früher so die Akutpatienten mit Fieber, Husten, Durchfall so zwischendrin einbestellt. Und dann war das so ein buntes Wirrwarr von hier mal eine Vorsorge, da mal eine Impfung und dort mal ein akutkrankes Kind. Hygienisch und infektiologisch gesehen eigentlich so ein bisschen schwierig und nicht alles, was durch Corona kam, ist schlecht, sondern tatsächlich haben wir da gelernt, sogenannte Akutsprechstunden einzurichten und akutkranke Kinder von gesunden Kindern möglichst zu trennen und aber auch die akutkranken Kinder dann nicht in ein großes Wartezimmer zu pferchen und lang warten zu lassen, sondern sie möglichst auch schnell auf möglichst viele Zimmer zu verteilen, sodass nicht der Infekt A hat, sich noch B und C einfängt und umgekehrt, sondern dass man wirklich versucht, da einfach auch auf die ausreichenden Abstand und die ganzen Hygienevorschriften zu achten, die wir ja alle wirklich sehr gut gelernt haben.
Wie ich in der Praxis angefangen habe, hatten wir tatsächlich noch keinen Online-Kalender. Und nachdem wir als Pädiaterin nicht allein sind in der Praxis, sondern noch eine Gyni und eine Internistin dabei haben, sind wir relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass es durchaus schlau ist, dass gewisse Termine online gebucht werden können. Unter anderem, nachdem die gynäkologischen Patienten sich natürlich beschwert haben, dass sie am Telefon nie durchkommen, weil die ganzen Mamas der Infektkinder angerufen haben. Und wir haben aber zum Beispiel auch keine Akuttermine, die wir da freigeschaltet haben. Wir haben Impftermine kann man buchen, Vorsorgen kann man buchen, in gewissen Zeitrahmen. Also da kann man auch sehr, sehr individuell gestalten, was man in welchem Zeitrahmen denn überhaupt buchen kann und da auch immer wieder modifizieren.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, das viel einfach ausprobieren erfordert und man muss ja auch schauen, was passt zu einem. Für mich war das, wenn ich das jetzt so sagen darf, also diese online buchbaren Termine, das war für meine Praxis echt ein Gamechanger. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, das muss jeder eben halt auch selber für sich herausfinden.
Zusätzlich ist man natürlich auch recht flexibel, wenn man jetzt von Schuljahr zu Schuljahr, wenn man noch zum Beispiel schulpflichtige Kinder hat oder selbst irgendwie an bestimmte Zeiten gebunden ist, da eine gewisse Änderung hat, dann sagt man, okay, dann mache ich einen Nachmittag kürzer und mache dafür den anderen Nachmittag länger. Da ist man tatsächlich als selbst Niedergelassene ja ganz frei. Das geht jetzt in der Anstellung nicht so leicht, da muss man ein bisschen verhandeln. Aber solange man in den 25 Stunden Mindestanforderungen pro ganzem Sitz bleibt, die in der vertragsärztlichen Versorgung üblichen Zeit angeboten werden, so steht es ganz offiziell drin, ist man flexibel. Natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel Donnerstagnachmittag gar keine Sprechstunde hat, muss man sich absprechen, muss man die Patienten informieren, wo sie sonst in Notfällen hingehen können, damit da keine Lücke entsteht. Aber ansonsten kann man entscheiden, fängt man um 7:30 an, um 9, macht man eine Mittagspause, macht man nicht. Und das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die man sonst in sehr wenig, sag ich mal, Berufsfeldern hat, dass man so frei über seine Zeit dann doch verfügen kann.
Das erlebe ich auch so. Okay, dann würde ich sagen, für heute sind das genug Informationen gewesen, liebe Anke und liebe Johanna. War wieder super spannend. Ja, die Hardware und das Thema Patientenbetreuung, Patientenmanagement. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank für eure Expertise. Und ja, es wird ja noch weitere Folgen geben. Also bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao, vielen Dank.
Danke euch. Tschüss.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.